Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Die Schweizerische Bankiervereinigung wird 100 Jahre alt. Doch nicht alles läuft rund im Jubiläumsjahr.
Wir Banken im Allgemeinen haben sicher ein Problem, das ist ein Imageproblem zu lösen,
sagt Bankierpräsident Patrick Audier. Die Festlaune will er sich aber nicht verderben lassen. Dann
die Veränderungen, die in China stattfinden, gehen in ein Tempo, das für uns Europäer komplett unbekannt ist.
Wir fragen, bleibt das Tempo in China hoch, auch nach dem Wechsel an der Parteispitze von dieser Woche? Und schließlich,
wie viele Aktien, wie viele Obligationen, vielleicht etwas in Immobilien oder Rohstoffe, in welche Anlagekategorien wollen Sie gehen?
Das entscheidet vielleicht schon bald der Computer. Der traditionelle Bankberater wird immer mehr ersetzt. Experten sagen, dank Internet könnte eigentlich schon heute jede vierte Bankfiliale geschlossen werden. Dies im Schwerpunkt im zweiten Teil der Sendung und die heißt Trend. Am Mikrofon Thomas Oberer. 100 Jahre Schweizerische Bankiervereinigung. Das möchte die Branche eigentlich feiern. Doch die Jubiläumsstimmung wird getrübt. Die Branche steckt in einer Krise, sie hat ein Imageproblem. Deshalb steht beispielsweise das Steuerabkommen mit Deutschland nächste Woche im deutschen Parlament vor dem Aus. Dafür hat Bankierpräsident Patrick Audier kein Verständnis, wie er im Gespräch mit Evelyn Kobler sagt.
Diese Lösung ist eine gute, balancierte Lösung für beide Parteien. Es ist 25% plus der Steuersubstrate, die zurück nach Deutschland fließen können. Es ist kein unversteuerter mehr Geld aus Deutschland in der Schweiz in der Zukunft. Ich betrachte ein Nein als ein mögliches Eigentor.
Sie haben selber ganz persönlich in Deutschland auch für dieses Abkommen geweibelt. Sind Sie verärgert, dass Sie bis jetzt scheinbar noch nicht durchgedrungen sind mit all Ihren Argumenten, die Sie jetzt gerade wieder dargelegt haben, warum das eine gute Lösung sein soll?
Ich habe immer gesagt, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Wir sind da für die langfristige Strategie und nicht für eine kurzfristige Entscheidung. Wir sind in Diskussionen mit weiteren wichtigen Ländern in Europa. Wir haben mit Deutschland, England, Österreich angefangen. Es sollte jetzt weitergehen.
Sagen wir, nächste Woche gibt es ein Nein in Deutschland. Deutschland will dieses Abkommen nicht. Was macht dann die Schweiz?
Diese Strategie werden wir weiter verfolgen. Wir haben wichtige Länder vor der Tür. Wir sind mit unseren Behörden in Verhandlungen und wir wollen diese Strategie weiterführen, sodass es ein Modell sein kann als Alternative zum Informationsaustausch, das wir wegen unseren Werten hier in der Schweiz nicht annehmen können.
Weiterhin gestohlene CDs, die aufgekauft werden mit Bankkundendaten, weiterhin Razzien bei Kunden von Schweizer Banken. Dieser Status quo, das kann doch keine Lösung sein.
Nochmals, wenn diese Lösung akzeptiert wird, dann lohnt es sich nicht mehr, diese CDs zu stellen. Und ich glaube, in diesem Sinn ist diese Lösung auch eine gute Lösung. Deshalb verstehe ich nicht diese Kritik, die von Zeit zu Zeit gesagt wird, dass es besser ist durch diese CDs, die, by the way, auch unakzeptabel Maßnahmen sind, dass es vielleicht einfacher ist, durch diese CDs die Informationen zu haben. In der Zukunft mit der Abgeltungssteuerlösung gibt es nichts mehr zu tun mit CDs oder mit Daten, weil die Gelder, die hier in der Schweiz deponiert werden, sie werden so besteuert wie die Gelder, die in Deutschland deponiert sind.
Zum Image der Banken. Michael Ambühl hat provokativ gesagt, 100 Jahre sind genug, es braucht eine neue Finanzpolitik. Sie lachen, Sie sind nicht einverstanden, dass 100 Jahre genug sind für Ihre Vereinigung.
Nein, ich sage immer, es ist nicht nur, weil wir 100 Jahre alt sind, dass wir gut sind. Es ist eine Chance, ein Privileg, 100 Jahre von Erfahrungen zu haben, um sich zu verbessern. So, ich teile die Meinung, dass wir Lektionen von der Krise noch ziehen können. Die Schweizer Bankindustrie hat sich korrekt während der Krise verhalten, hauptsächlich, und hat diese Rolle gut gespielt im Sinne von Kreditversorgung. Das ist die Hauptrolle und auch Sparen, Schutz für unsere Anleger. Das sagt nicht, dass wir uns nicht auch verbessern können. Die Komplexität hat dazu geführt, dass es Unsicherheit kreiert hat, Risiken kreiert hat. Was man nicht versteht, muss man nicht treiben.
Wann, Patrick Audier, wann kommen die Banken endlich raus aus den Negativschlagzeilen?
Ja gut, es nimmt Zeit. Ich glaube, man ist viel negativer hier in der Schweiz als im Ausland. Das müssen auch die Medien einmal verstehen. Ich bin stolz, wenn ich reise, dass ich gefragt wird, wie haben Sie dieses Problem gelöst? Stichwort Kapitalisierung, too big to fail, Lohnprinzipien oder Hypothekargeschäft. Da haben wir Beispiele gegeben für die internationale Gemeinschaft. So, wir haben auch Gründe, um stolz zu sein, nicht nur Gründe, um einfach uns zu verteidigen.
Der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung Patrick Odier, die Fragen stellte Evelyn Kobler.
Trend.
Wer ein Breitband-Internet-Abo bei der Swisscom hat, erhält ab Dezember Digital-TV gratis mitgeliefert. Bei der Cablecom ist es genau umgekehrt. Digital-TV-Abonnenten erhalten gratis Zugang zum Internet. Kunden beider Unternehmen dürfen sich freuen. Schaut man genauer hin, so sieht man, hinter der Gratis-Offensive beim Digital-TV verbirgt sich ein grundlegender Wandel für den gesamten Telekom-Markt Schweiz. Charles Liebherr.
Hollywood produzierte Filme, brachte sie ins Kino, verkaufte die Filmrechte dann an nationale TV-Sender. Wer nicht aufs Fernsehen warten mochte, kaufte sich eine DVD. So war es einmal. Heute ist alles anders. In Online-Videotheken mieten wir für ein paar Franken unseren Lieblingsfilm und genießen ihn daheim, dann, wenn es uns passt. Ein guter Service. Kabelnetzbetreiber, Pay-TV-Sender waren einmal die Könige in diesem Geschäft. Mit aller Kraft versuchen nun Telekom-Firmen, allen voran die Swisscom, ihnen dieses Business streitig zu machen. Mit digitalem Fernsehen frei Haus will Swisscom Kunden ködern. Natürlich gibt's das nur im Paket mit Internet- und Telefonanschluss. Die Cablecom muss mitziehen. Auch sie will neu mit einem Gratis-Basis-TV-Angebot ihre Kunden langfristig an sich binden. Noch immer gibt es in der Schweiz nämlich rund 1,5 Millionen Haushalte, die kein Digital-TV haben. Wertvolle Kunden, welche die Cablecom nicht an die Konkurrenz verlieren will. Kabelnetzbetreiber und Telekomunternehmen machten beide die gleiche Rechnung, sagt Clemens Schweiger vom Beratungsunternehmen Arthur D. Little.
Jeden Kunden, den Sie um 0 Euro TV anbieten, haben Sie zumindest den Breitband mit ein paar Schweizer Franken erreicht. Und das erweist sich als äußerst stabile Kundenbasis.
Ein Abo für Internet, Telefon und digitales Fernsehen, wie wichtig solche Bündelangebote geworden sind, zeigt ein Blick in die jüngsten Geschäftszahlen aller Anbieter. Der Umsatz pro Kunde ist die wichtigste Kennzahl der Branche. In allen Geschäftsbereichen ist dieser rückläufig, außer beim Digital-TV. Bündel sind nicht mehr nur Mittel zur Kundenbindung, sondern das eigentliche Geschäftsmodell geworden, sagt Clemens Schweiger.
Es geht darum, Margen von verschiedenen Produkten zu kombinieren, sodass sie am Ende des Tages eine höhere Profitabilität erzielen.
Die Gratis-Offensive beim Digital-TV hat weitreichende Konsequenzen. Nur Alleskönner mit großem Kundenstamm und breiter Produktepalette und sehr tiefen Taschen für den Ausbau der Netze und für den Erwerb von Filmlizenzen und exklusiven TV-Übertragungsrechten können den Umsatz pro Kunde noch steigern. Für kleinere Anbieter oder Nischenplayer, zum Beispiel für Sunrise oder Orange, wird die Luft darum noch einmal deutlich dünner. Möglich, dass ihnen wegen des Wettbewerbs beim Digital-TV bald das Ende der Vorstellung in der Schweiz droht.
Charles Liebherr über die Zukunft des Schweizer Telekom-Marktes.
Trend.
In China haben die Kommunisten diese Woche einen Generationenwechsel an der Parteispitze vollzogen. Der 69-jährige Staats- und Parteichef Hu Jintao und andere ältere Spitzenpolitiker haben ihre Plätze im Zentralkomitee geräumt. Damit sind die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Dieser Machtwechsel wird auch von vielen Schweizer Firmen genau beobachtet, denn sie sind immer mehr von China abhängig. Manuel Rentsch.
Hello, welcome from Beijing. You are watching CCTV News. I'm Wang Mengmeng.
Wang Mengmeng, die Moderatorin im chinesischen Fernsehen, im englischen Programm, berichtet schon seit Stunden über den Machtwechsel in China. Es ist ein historischer Moment. Am wichtigsten sind die 7 neuen Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Die Sprecherin gibt die Namen bekannt.
Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang.
Auch wenn man sich die Namen der neuen Machthaber noch nicht alle merken kann, so rechnen doch viele Beobachter mit einer Kontinuität in der Wirtschaftspolitik. So auch Walter Grübler, er ist Verwaltungsratspräsident der Firma Sika.
China ist in Fahrt, die können nicht einen Kurswechsel machen.
Sika ist im Bau tätig, sie liefert Zusatzstoffe für Zement. In China führt das Schweizer Unternehmen 13 Fabriken mit rund 1300 Angestellten. Der Präsident Walter Grüber ist erleichtert, dass der Machtwechsel vollzogen ist, denn im Vorfeld des Parteitags hat China wichtige Bauprojekte gestoppt, den Bau des Eisenbahnnetzes.
Ja, man hat vor einem guten Jahr einfach die sämtliche Bauarbeiten eingestellt.
Die Regierung hat die Arbeiten gestoppt, um die Wirtschaft zu bremsen.
Es ist eigentlich immer Usanz, vor dem Wechsel wird immer runtergefahren. Es ist also nicht das erste Mal. Und dann die neue Regierung macht dann wieder ein neues Programm. Also die schlechten Entscheide muss die alte Regierung noch auf sie, die unpopulären. Die neue kann dann wieder neu starten.
Der neue Machthaber Xi Jinping kann nun all die Infrastrukturprojekte wieder vorwärts treiben. Der Machtwechsel in China wird nicht nur von den Baufirmen genau beobachtet, sondern auch von Firmen aus anderen Wirtschaftszweigen. Titus Bongard zum Beispiel von Ernst & Young arbeitet seit 15 Jahren in Shanghai. Der China-Kenner geht davon aus, dass die neue Regierung das Wirtschaftsprogramm fortfahren wird.
Was China eben so ausgezeichnet hat in den letzten 10 Jahren, dass man es geschafft hat, über 400 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien, dass das Modell weiterläuft und dass eben auch weiterhin für alle Bürger eine Möglichkeit besteht, ihren Wohlstand zu vermehren und zu verbessern.
Die neuen Machthaber haben bereits angekündigt, dass das Gesundheitswesen und die Sozialleistungen verbessert werden. Zudem sollen die Arbeiter mehr verdienen. China baut die Macht in der Welt weiter aus. Laut einer Studie der OECD wird China bereits in 4 Jahren die USA als größte Wirtschaftsnation der Welt überholen. Für Titus Bongard von Ernst & Young ist vor allem die Geschwindigkeit überraschend.
Die Veränderungen, die in China stattfinden, gehen in einem Tempo, das für uns Europäer komplett unbekannt ist. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg hat es, glaube ich, in keinem europäischen Land Phasen gegeben, wo eine Volkswirtschaft sich so schnell verändert hat wie die chinesische in den letzten 20 Jahren.
Das Tempo zeigt sich auch in den Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und China. Die Exporte nach China haben sich in den letzten 10 Jahren verfünffacht auf fast 9 Milliarden Franken. Viele Schweizer Firmen haben in China einen Standort aufgebaut. Entsprechend groß ist das Interesse an der neuen Regierung. Jedes Signal über einen möglichen Kurswechsel wird ganz genau beobachtet.
Der Beitrag von Manuel Rentsch. Und gleich als nächstes im Trend: Ersetzen Internet-Apps schon bald den Bankberater? Steht die Finanzwelt vor dem großen Umbruch? Doch zuerst die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Tobias Fessler.
Der britische Ölmulti BP bezahlt in den USA eine rekordhohe Buße von 4,5 Milliarden Dollar. BP hat sich im Fall der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko für schuldig bekannt. Bislang kostete die Umweltkatastrophe den britischen Ölkonzern rund 42 Milliarden Dollar. Dieser Betrag dürfte noch ansteigen. Letzte Woche erhielten einige UBS-Kunden in Deutschland unangemeldeten Besuch der Bochumer Staatsanwaltschaft. Diese hat mit Steuerfahndern in ganz Deutschland Razzien durchgeführt. Die Untersuchten stehen im Verdacht, Steuergelder vor dem deutschen Fiskus auf ihren UBS-Konten versteckt zu haben. Der Bundesrat fürchtet, dass die geplanten neuen Regeln für den Finanzmarkt in Europa für die Schweiz negative Folgen haben könnten. Außenminister Didier Burkhalter hat diese Woche in Brüssel vor Protektionismus gewarnt. Mit den neuen Richtlinien sollen unter anderem mit einheitlichen Regeln die Anleger in der EU besser geschützt werden. Die Finanzmarktaufsicht der Schweiz hat über die Zusatzversicherung der Krankenkasse Supra den Konkurs verhängt. Dies wegen schwerwiegender Mängel in der Unternehmensführung und beim Risikomanagement. So fehlten für die Zukunft über 500 Millionen Franken an Reserven. Die 70.000 betroffenen Versicherten werden von der Zusatzversicherung der Assura übernommen. Flugzeuge, die von und nach Europa fliegen, müssen vorerst keine Klimazertifikate mehr kaufen, weil Aussicht auf ein internationales Abkommen bestehe. Die Einführung dieser CO2-Abgabe für Airlines in Europa war von den USA, Russland, China und anderen Staaten, aber auch von der Flugbranche, scharf kritisiert worden. Innerhalb der EU gelten die Abgaben aber weiterhin.
Trend, Thema.
Die Digitalisierung hat längst auch die Finanzbranche erfasst. Der Gang zum Bankschalter kann sich sparen, wer auf E-Banking setzt. Und immer öfter wird auch der Gang zum Kundenberater überflüssig. Dank diversen neuen Internetprogrammen kann der Kunde sein Vermögen immer besser online verwalten, in Eigenregie. Eine solche Software bietet zum Beispiel die Firma Calm an. Sie berät Pensionskassen in Vermögensfragen, hat jetzt aber auch ein Anlageprogramm für Privatpersonen entwickelt. Wie das funktioniert, hat sich Evelyn Kobler vor dem PC vom Spezialisten erklären lassen.
Sie gehen durch Schritt 1, persönliche Angaben. Überall, wo es einen roten Knopf drauf hat, da müssen Sie was eingeben. Alle anderen Angaben sind fakultativ. Wir beschränken jetzt uns mal aufs Minimum.
Also, Name Evelyn Kobler, Alter 35, Geschlecht weiblich. Zudem noch Beruf, Einkommen, Ausgaben und erwartetes Pensionierungsalter. Bis hierher fällt das Ausfüllen des Online-Fragebogens auf der Internetseite ePortfolio leicht. Ueli Mettler, der diese Seite, mit der das eigene Vermögen online verwaltet werden kann, mitentwickelt hat, er klickt weiter.
Wir gehen einen Schritt weiter. Da sind minimale Informationen zur Vermögenssituation erforderlich. Wir tragen jetzt hier mal ein, dass unser Privatvermögen irgendwo zwischen 50 und 200.000 Franken liegt.
Dieses Vermögen will möglichst optimal angelegt sein. ePortfolio soll hier den Nutzerinnen und Nutzern Entscheidungshilfen liefern und so den Kundenberater der Hausbank quasi überflüssig machen.
Die Seite gibt Antworten zu zwei Fragen. Die erste ist, wie sollen Sie Ihre Anlagestrategie wählen? Also wie viele Aktien, wie viele Obligationen, vielleicht etwas in Immobilien oder Rohstoffe, in welche Anlagekategorien wollen Sie gehen? In einem zweiten Schritt geht es darum, eine konkrete Umsetzung zu finden. Und bei der Auswahl dieser Fonds bietet eben ePortfolio auch Support.
Beim Online-Fragebogen soll als nächstes die eigene Risikoneigung erfasst werden. Soll das eigene Vermögen eher konservativ angelegt werden oder hat die Kundin genügend starke Nerven und finanzielle Polster, um eine riskante Anlagestrategie zu fahren? Um das zu klären, stellt die Internetseite zwei Optionen zur Auswahl.
Wenn Sie heute 100.000 Franken haben, dann eine konservative Strategie, die führt dazu, dass Ihr Vermögen zwischen 95.000 und 118.000 ist nach 10 Jahren. Eine aggressivere Strategie läuft darauf hinaus, dass Ihr Endwert bei zwischen 65.000 und 165.000 liegt. Im Durchschnitt fahren Sie eigentlich mit der risikoreicheren Strategie besser. Aber der mögliche Schwankungsbereich ist eben auch größer. Und da müssen Sie jetzt irgendwo für sich die Antwort geben, wo finden Sie sich da eher wieder, oder?
Als nächstes spuckt ePortfolio eine maßgeschneiderte Anlagestrategie aus. Spätestens jetzt wird's aber kompliziert. Jetzt geht es darum, sich durch den dichten, großen Dschungel von Aktien, Anleihen, Währungs- und Immobilienfonds durchzukämpfen. Eine Tabelle nach der anderen lässt sich am Bildschirm öffnen, mit Indexzusammensetzungen, Kurtagen, Spesen, Durchschnittsrenditen und anderen Daten rein. Spätestens hier läuft, wer nicht Finanzcrack ist, Gefahr, sich relativ rasch im Kleingedruckten zu verlieren. Noch bevor die online angefertigte Anlagestrategie auch tatsächlich umgesetzt ist. Das Problem, bei diesem Internet-Tool sitzt jetzt kein Bankberater aus Fleisch und Blut vis-à-vis, um Fragen zu klären, um den Weg durch den Datendschungel zu weisen. Ueli Mettler ist dennoch überzeugt, dass seine Seite ePortfolio hilfreich ist. Er, der mit seiner Firma Calm bisher vor allem Pensionskassen beraten hat, will nun auch bei Privatkunden eine wichtige Lücke in der Finanzberatung schließen, wie er erklärt.
Wir können uns vorstellen, dass Privatkunden in Zukunft in das Geschäft reingehen, was bei den Pensionskassen Standard ist, dass man sich nämlich bei der Strategiebestimmung und auch bei der Auswahl von Anlageprodukten nicht direkt von der Bank beraten lässt, weil die eben gewisse Interessenkonflikte hat, sondern das mit einem unabhängigen Berater tut.
Mettler hofft, dass er mit seiner Internetseite letztlich Kunden in sein Büro locken kann. Kunden, die sich trotz Online-Angebot, trotz Online-Vermögensverwaltungstool noch ein 1:1 Beratungsgespräch wünschen. Denn erst dann würde die Firma Calm mit diesem Internetprojekt auch Geld verdienen. Und sowieso, Mettler ist überzeugt, dass letztlich eine Online-Maschine den Finanzberater nur für eine sehr kleine, finanztechnisch sehr versierte Kundengruppe ganz ersetzen kann.
Anlegen, ohne zur Bank zu gehen. Die Digitalisierung schafft neue Angebote für den Kunden und neue Anbieter auf dem Finanzmarkt. Der Beitrag von Evelyn Kobler hat's gezeigt. Viele traditionelle Banken hätten die Digitalisierung bisher verschlafen, sagt eine neue Studie. Und die Studie sagt auch, dass Banken, wenn sie konsequent auf Internetbanking setzen würden, viele Filialen schließen könnten. Klaus Ammann.
Einen regelrechten Kulturwandel erfordere die Digitalisierung von den Banken, sagt Dirk Vater vom Beratungsunternehmen Bain.
Warum? Weil im Zeitalter der Digitalisierung 4 Erfolgsfaktoren und deren Einhaltung wichtig sind. Einmal Transparenz, Anpassungsfähigkeit, Schnelligkeit und klarer Kundenfokus. Das sind jetzt nicht unbedingt Faktoren, die in der Vergangenheit Banken ausgezeichnet haben.
Gerade die Transparenz sei für viele in der Branche, die bisher auf Diskretion setzten, eine Herausforderung, sagt Vater, der die Studie zur Digitalisierung unter den Finanzdienstleistern geleitet hat. Derweil steigen branchenfremde Unternehmen dank den neuen Technologien ins Bankgeschäft ein.
Nehmen wir nur das Thema PayPal. PayPal hat die Bezahlverfahren im Internet mittlerweile stark besetzt. Nur mal als Beispiel, in Deutschland weist PayPal mittlerweile 10 Millionen aktive Nutzer auf.
Und solche branchenfremde Unternehmen geben sich nicht mit dem reinen Zahlungsverkehr zufrieden. PayPal beispielsweise bietet in den USA bereits Kredite und Kreditkarten an. Das Muster sei aus anderen Branchen bekannt, stellt Dirk Vater fest.
Nehmen wir nur das Thema iTunes und die Ablösung der gesamten Musikindustrie über solch ein Portal oder der Abgesang quasi der Videoketten durch die Nutzung im Internet und so weiter und so fort. Also wir haben ja in verschiedensten Branchen genau schon diese Entwicklungen gesehen und dasselbe findet jetzt einfach auch im Banking statt.
Die Banken müssten eigentlich besser bereits gestern reagiert haben, meint der Berater. Doch seien sie zurzeit mit einer ganzen Reihe anderer Probleme beschäftigt. Neue Regulierungen und der wachsende Kostendruck im Tiefzinsumfeld sind die Stichworte. Untätigkeit in Bezug auf die Digitalisierung, das lassen sich die Schweizer Banken aber nicht vorwerfen. Franz Würth, Mediensprecher der Raiffeisen-Gruppe, verweist auf die gute Nutzung des bestehenden Angebots.
Wenn wir die 3,5 Millionen Login auf unser E-Banking im Monat sehen, dann gehen wir davon aus, dass wir die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zum größten Teil befriedigen können.
Und Christoph Frey, bei der Grossbank UBS zuständig für die Entwicklung der digitalen Kanäle, betont, dass seine Bank nicht mehr nur E-Banking, also Zahlungsverkehr vom Computer aus, anbiete, sondern auch Mobile Banking fürs Handy.
Wir haben gerade im Mobile-Bereich letztes Jahr unsere Mobile Banking-App lanciert und hier sind wir dran, diese kontinuierlich auszubauen, um den Kundenbedürfnissen noch mehr gerecht zu werden.
Digitale Angebote aufbauen sei gut, diese mit dem Filialgeschäft verschmelzen besser, sagt Dirk Vater. Der BEIN-Berater hat ausgerechnet, dass sich Banken, die physische und virtuelle Angebote zusammenführen, einen beträchtlichen Teil ihrer Filialen sparen können.
In Deutschland beispielsweise haben wir mal gesagt, dass wir durch den Effekt der Digitalisierung mindestens 25% der Filialen zukünftig schließen werden können, was natürlich erheblich ist.
Filialen schließen, das steht für die befragten Schweizer Banken zurzeit außer Frage. Die Raiffeisen-Gruppe hat mit 1100 Filialen im ganzen Land in den letzten Jahren ein dichtes Netz aufgebaut. Und auf dieses setze die Bank weiterhin stark, sagt Mediensprecher Franz Würth.
Das Bankgeschäft ist ein Vertrauensgeschäft. Und Vertrauen hat man nicht nur in eine starke Marke oder in eine praktische Infrastruktur, sondern eben auch in Personen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir physisch nahe bei unseren Kundinnen und Kunden sind. Und wir wollen diesen Weg auch weitergehen.
Ähnlich tönt es bei der UBS. Grundsätzlich stelle die Digitalisierung zwar eine Herausforderung für die Bank dar, doch sei sie gut aufgestellt. Auch zum Beispiel, was die Konkurrenz durch branchenfremde Anbieter betreffe, sagt der E-Banking-Verantwortliche der UBS, Christoph Frey.
Es braucht einiges, bis sich so ein neuer Player eigentlich in einem globalen Umfeld etabliert hat. Entsprechend beobachten wir das, aber sehen nicht unmittelbaren Handlungsbedarf.
Die abwiegelnde und abwartende Haltung der Banken überrascht Rainer Alt, Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Leipzig, nicht.
Die Banken, die sind natürlich in ihrem bestehenden Geschäftsmodell gefangen. Die Banken versuchen, die Kunden zu binden und versuchen sie auf ihre bestehenden Kanäle, Filialen und eben auch Online-Banking zu binden, während die Branchenfremden einen ganz offenen Ansatz fahren.
So entstehen neben unabhängigen Internetportalen zur Vermögensverwaltung, wie demjenigen von Calm, auch Online-Marktplätze, wo Kunden Bankangebote austauschen und vergleichen, oder Portale, wo Dienstleistungen unterschiedlicher Banken kombiniert genutzt werden können. Immer mehr dieser Angebote stehen auch unterwegs auf dem Handy zur Verfügung. Das alles hat für die traditionelle Bank zur Folge, dass der Kunde, wenn er online oder am Schalter Kontakt aufnimmt, der Bank nicht mehr blind vertraut, sondern gut informiert ist und auch bereit, im Fall der Fälle zur Konkurrenz zu wechseln. Trotz allem bietet die Digitalisierung den Banken auch Chancen, glaubt Wirtschaftsinformatik-Professor Rainer Alt. Die Kunden würden den Banken kaum bald in Scharen davonlaufen und alles online erledigen. Der persönliche Bankberater bleibe wichtig. Er müsse sich aber anpassen.
Der Bankberater muss informiert sein über die Bedürfnisse und die vergangenen Aktivitäten, die wir als Kunde mit der Bank hatten. Das heißt, es können Transaktionen zu Hause begonnen werden, die der Kundenberater dann fortführt und damit die Beratung eben viel zielorientierter und für den Kunden eben wertvoller wird. Und das ist, denke ich, die große Chance für Banken und Filialen.
Sagt der Professor für Wirtschaftsinformatik Rainer Alt im Schwerpunkt über die Digitalisierung im Bankenmarkt. Und das war Trend. Uns hören Sie nächste Woche wieder oder wann immer Sie wollen, rund um die Uhr als Podcast unter trend.drs.ch. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.